Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brotherly Talk. Wir haben einen richtigen Lauf momentan hier im Podcast. Wir sind mit 3-0 in die neue Saison gestartet. 3 Wochen, 3 Folgen, alles Wichtige zu den Philadelphia Eagles von uns für euch. Heute hört ihr uns hoffentlich irgendwo am See, im Freibad, weiß nicht, am Strand oder in der Eistonne. Also irgendwo da, wo die Sonne scheint auf jeden Fall. Aber um gleich mal ein bisschen philosophisch zu werden zu Beginn, wo die Eagles sind, scheint ja eigentlich immer die Sonne, ne? Und wo er ist sowieso. Tim, wie geht's dir diese Woche als Philadelphia Eagles-Fan?
It's always sunny in Philadelphia. Ihr wisst alle draußen, das ist meine absolute Lieblingsserie und deswegen hat Flo völlig recht. Über Philadelphia scheint immer die Sonne. Leider muss ich mittlerweile sagen, in Frankfurt auch. Ich bin ja großer Sommerfan, aber ich kann es euch nur sagen, ihr kennt ja unsere oder meine kleinen Ankündigungen für unsere neuen Podcast-Folgen. Dachgeschosswohnung im Altbau, das ist alles andere als angenehm gerade, sage ich euch. Von daher hoffe ich, dass genau wie Flo es gesagt hat, ihr gerade am See seid oder mit den Füßen in der Eistonne. Wir sind es leider nicht, weil wir wollen euch frischen Content bringen und dann nehmen wir doch ein bisschen Schwitzen gerne in Kauf.
Gib Tim mal ein paar Blumen für seine Ankündigungsvideos. Tim, von mir kriegst du sie auf jeden Fall, das machst du richtig gut. Ich freue mich immer, wenn ich dich da sehe. Und du fasst auch immer sehr präzise zusammen. Guck mal, das ist schöne Arbeitsteilung bei uns, ne? Du kümmerst dich um diese Dinge, ich schreibe die Shownotes für den Podcast. Bitte Leute, lest die Shownotes, ich habe immer so einen Spaß daran. Und es wird übrigens, also dann auch wie in der Schule, gebe ich die Shownotes bei meinem Lehrer Tim Jäger ab und lass das Ganze kurz einmal abnehmen, weil so alleine laufe ich hier nicht los im Podcast, wäre fürchterlich.
Ja, und der Flo kriegt dann von mir immer so 3 Sternchen in sein Hausaufgabenheft geklebt.
Ja, genau. Nee, das macht wirklich Spaß. Manchmal sind es die Details und die kleinen Dinge, auch wenn sie im Zweifel mal übersehen werden, aber irgendwie ist das cool und macht für uns das Ding dann auch komplett und rund.
Ja, und auch da vielen Dank auch für die Zuschriften. Ihr habt ja auch dann zum Teil auch schon in der letzten Folge fleißig kommentiert, wie wir das ja vorgeschlagen haben. Was wir jetzt machen werden, wir haben ein ganz spannendes Thema, werden wir auch eine Umfrage mal wieder schalten. Und da sind schon sehr gespannt, was ihr dann auf Social Media, auf Insta, folgt uns, wenn ihr es noch nicht tut, gerne euch dran beteiligen könnt, damit wir auch so ein bisschen eure Meinung reinholen können. Und von daher kommentiert auch gerne mal drunter, was ihr von Flo's Shownote zu dieser Folge haltet. Also ich kann euch jetzt schon sagen, da wird wieder das ein oder andere Highlight dabei sein.
Und ihr werdet nicht drum rumkommen, ohnehin zu kommentieren. Es gibt nämlich heute eine Hausaufgabe für euch. Das kann ich schon mal vorwegnehmen, für dich auch, Tim. Aber vielleicht nehmen wir die Hausaufgabe gleich noch hier mit in diese Philadelphia Eagles-Stunde mit rein, so ins letzte Drittel. Ich guck mal, wie wir es machen. Auf jeden Fall gucken wir heute schnell für euch, was in den letzten Tagen so passiert ist bei den Eagles und fliegen gleich mal rein mit einem echten Aufregerthema. Ich meine, allein am Titel unserer letzten Folge konntet ihr wahrscheinlich schon erkennen, dass mindestens eine Person hier im Podcast und die beginnt mit T, wie Tanner McKee, also Tanner. Diese Person war ja so gar nicht einverstanden mit der Idee, das Jersey eines Spielers zu retiren, nämlich, und dessen Nummer entsprechend nie mehr zu vergeben. Bei AJ Brown wäre es die Nummer 11. Der hatte sich zuletzt ja selbst ins Spiel gebracht und die Eagles darum gebeten, sein Jersey zu retiren. Ja, hat's denn geklappt? Und wie haben die Eagles und wie habt ihr zu Hause drauf reagiert? Also, ihr habt nicht nur ebenfalls eine starke Meinung dazu, sondern gleich auch noch fleißig recherchiert, und zwar detektivisch genau. Tim, du hast es garantiert auch gelesen. Brotherly Talk-Hörer Manu hat die Tage unter unserer Folge Folgendes kommentiert. Wenn du im Shop ein Jersey personalisieren willst und die 11 auswählst, kommt automatisch der Name Jihad Campbell. Ich glaube, AJs Anfrage wurde abgelehnt. Ja, Tim, mittlerweile wissen wir, ja, wurde sie. Jihad Campbell hat die 11.
Ja, also nicht, dass es uns jetzt extrem überraschen würde, dass die Nummer 11 nicht retired wurde. Was uns allerdings natürlich schon etwas überrascht, ist die Geschwindigkeit, in der die Eagles einfach die, wenn man es überspitzt formulieren würde, die Legacy von AJ Brown deleted hat.
Nein, einfach ganz mal weggewischt.
Genau, aber ganz so extrem ist natürlich auch nicht, aber natürlich schon eine Ansage. Und wenn man sich mal anschaut, was in der Vergangenheit mit verdienten Spielern, selbst mit Spielern, von denen die Nummer noch nicht retired wurde, passiert ist, dann fällt das schon auf. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das vielleicht so eine kleine Schelle nochmal auch für AJ Brown war, dass die Eagles dann so gar nicht gezögert haben, diese 11 direkt mal wieder wegzugeben an einen Spieler, das muss man ja auch sagen, der sich gerade erst in seiner zweiten Saison Saison befindet und eben noch keine große Legacy und Fußstapfen hinterlassen hat mit Jihad Campbell. Das ist schon durchaus bemerkenswert. Und ich habe euch mal rausgesucht, um das mal auch ein bisschen in Relation zu setzen, wie lange das bei anderen Spielern gedauert hat, beziehungsweise besser gesagt den Nummern der Spieler. Also Nick Foles zum Beispiel, bevor jetzt Mekhi Lemon die Nummer 9 übernommen hat, war quasi nicht retired. Man sagt dann ja ganz gerne unofficially retired, wobei da dann absehbar war, dass die 9 nicht bis in alle Ewigkeiten geblockt sein wird durch Nick Foles, der ja durchaus seine sehr großen Spuren hinterlassen, also groß, ihr wisst, was ich meine, Spuren hinterlassen hat, Flo lacht schon, in der Historie der Philadelphia Eagles. Ich sag nur Big Dick Nick, ne, war sein Spitzname. Und nein, sein Jersey wurde von 2018 bis 2026 nicht mehr vergeben. Das heißt also am Ende des Tages 8 Jahre. Randall Cunningham, seine Nummer, die Nummer 12, wurde seit 1996 nicht mehr vergeben. LeSean McCoy, die Nummer 25, wurde seit 2014 nicht mehr vergeben. Auch Jason Kelceys Nummer ist ja nicht offiziell retired, die 62, wurde aber jetzt auch schon seit 2023 nicht mehr vergeben. Jason Peters, an den könnt ihr euch sicherlich auch noch alle erinnern, Offensive Line, hat die Nummer 71 gehabt, die dann wiederum seit 2020 nicht mehr vergeben wurde. Auch Zach Ertz, der ja durchaus ja auch gegangen ist und dann nochmal auch eine durchaus gute Karriere bei anderen Franchises gespielt hat, dessen Nummer, die Nummer 86, wurde auch seit 2021 nicht mehr vergeben. Brent Chilek hat von 87, die Nummer 87 gehabt, 2017 bis 2024 für die Eagles gespielt. Auch seine Nummer wurde nicht mehr vergeben bis dato. Und Fletcher Cox, die 91, ist auch seit 2023 nicht mehr vergeben. Was wollen wir oder was will ich euch also mit dieser langen Liste sagen? Naja, selbst wenn die Nummer nicht retired wurde, wie bei Nick Foles oder wie bei einem Zach Ertz, haben die Eagles dann doch zumindest mal eine Zeit lang diese Nummer freigelassen. Ja, und diese, sage ich mal, kleine Ehre hat man AJ Brown nicht zuteil werden lassen.
Welche Nummer würdest du auswählen, wenn du dir eine aussuchen könntest bei den Eagles? Egal welche Position, Roster-Spot, du bei den Eagles, wahrscheinlich Special Teams, welche Nummer würdest du nehmen?
Das ist eine total schwere Frage, weil das hast du oder das haben wir vorher nicht besprochen. Und meine spontane Antwort jetzt, ohne ewig lange zu überlegen, beim Fußball war immer meine Lieblingsnummer die 5 als Abwehrchef und Libero gab es damals noch in grauer Vorzeit, war es immer die 5?
Klar, Libero, letzter Mann. Ja.
Natürlich, natürlich. Deswegen würde ich mir, glaube ich, die 5 aussuchen. Ist ja eigentlich dann wahrscheinlich in neueren Zeiten jetzt eher eine Wide-Receiver-Nummer, vielleicht auch manchmal ein Running-Back. Könnte man aber auch für Special-Teams etablieren.
Was hältst du von der Doppel-Null?
Finde ich überhaupt nicht toll. Du?
Ich finde es ganz cool. Echt? Ich glaube, es ist auch ein deutsches Ding, dieses Doppel-Null, du kannst nichts. Also viele Sportlerinnen, Sportler tragen ja mittlerweile die Null, Doppel-Null drüben in den USA. Ich mag das rein visuell. Ich finde das super, sieht cool aus.
Oh, ja, auch das bitte. Kommentiert mal, wie eure Meinung dazu ist. Ich finde auch in der NBA hast du nämlich genau die von Flo gerade beschriebenen beiden Varianten. Ne? Da gibt's ja wirklich Spieler, die laufen mit der Null rum und dann teilweise auch im selben Team gibt's dann on top auf die Null nochmal die Doppel-Null. Am Ende sind's, und da gebe ich dir dann wiederum recht, vielleicht ist es ein deutsches Ding, dass wir das kritisch sehen, sind's ja auch nur 2 Zahlen und wie man sie kombiniert, ist ja dann wiederum auch egal. Theoretisch könntest du ja aber auch dann die 0-9 machen, ne? Oder 0-4 oder 0-6, würde ja in der im Prinzip dann auch gehen, oder?
Müsste dann eigentlich auch gehen, das stimmt schon, ja. Ich hatte im Football mehrere Nummern. Ich hatte in den USA, hatte ich 89 als Receiver. Ich hatte in Deutschland die 9, ich hatte die 35 auch eine Zeit lang. Also ich hatte verschiedene Nummern. Aber sonst ist meine Lieblingszahl eigentlich die 21, weil ich am 21. Oh. November Geburtstag habe. Total stumpf, aber irgendwie, ich mag die 21 auch auf Jerseys.
Ja, auch eine sehr, sehr schöne Nummer. Hatte ich tatsächlich früher auch mal. Habe ich auch immer so ein bisschen, ich glaube, Philipp Lahm damals mit verbunden, als er noch in Stuttgart gespielt hat, wenn mich nicht alles täuscht, mit der 21. Und ja, Stichwort Geburtstag und Zahl, was überhaupt nicht bei mir auf Gefallen stößt, aber da kann auch natürlich ein bisschen die Fußballprägung mit reinspielen, ist die Nummer 1. Ich meine, ich bin ja am 1. Oktober geboren, also sogar 2 Einsen, aber habe mich nie so wirklich anfreunden können mit der 1. Für mich ist eine Torwartnummer. Ich bin auch nicht so der Fan davon, wenn der Quarterback die 1 hat. Mochte es eigentlich immer lieber, wenn das irgendwie so ein bisschen höhere Nummer ist. Hm. Aber da spielt garantiert das Fußballthema mit rein. Da mache ich mir selber nichts vor. Ich weiß nicht, wie findest du die 1 bei Jalen Hurts?
Cool. Mhm. Mag ich echt gerne. Ich mag die 1. So. Ja. Aber ich bringe das auch nie in Verbindung mit irgendeiner Aussage. Also für mich ist die 0 nicht, der ist eine 0. Für mich ist die 1 nicht, der ist die Nummer 1. Und für mich wäre jetzt auch 6, 9 Oder 6-7 oder keine Ahnung. Also ich finde es immer so, es muss cool aussehen. So.
Ja.
Ja, und den Spielern und Spielerinnen, egal in welcher Sportart, was bedeuten. Ich finde, wenn das wirklich auch eine Bedeutung hat, dann finde ich das total legitim, auch danach zu fragen und zu sagen, hey, die Nummer hätte ich gerne. Ich weiß noch, was das für ein Ding war früher. Ich war immer aufgeregt, wenn es darum ging, oh, welche Nummer bekomme ich so. Also ich finde, da steckt was sehr, sehr Besonderes drin. Ne?
Ja, das definitiv.
Jihad Campbell, in Jahr 2, du hast es gesagt, der hatte ja die 30 in Alabama und dann auch zuletzt bei den Philadelphia Eagles. Das war im Jahr 2022 und 23. Im Jahr 24 hat er dann die 11 übernommen. Jetzt also zurück zur 11 in Jahr 2 bei den Eagles. Er wird Bock drauf haben und das freut mich am meisten.
Ja, und was ich aber auch immer wieder höre, mal in den USA, und da muss ich sagen, da stehe ich auch schon dahinter. Zum einen verstehe ich das total und ich denke genauso wie du, wenn eine Nummer einem Spieler oder einer Spielerin wichtig ist, und vielleicht das nochmal den extra kleinen Prozentpunkt extra gibt an Motivation, ja klar, dann let's do it. Aber auf der anderen Seite hört man auch mal wieder so, entwickle doch selber eine Legacy für eine Nummer. Ja, das sozusagen, du musst ja
Cool.
nicht zwingend auf deine College-Nummer zurückwechseln oder sowas. Oder ja, du hast vielleicht die NFL angefangen mit einer 30 oder mit einer 7 oder you name it, um dann vielleicht auch zu sagen, okay, dann bleibst du halt auch deine komplette Karriere bei dieser Nummer und entwickelst sozusagen eine eigene Geschichte, damit was ja auch ein neues Kapitel in deinem Leben ist, dann der Sprung in die NFL. Aber am Ende des Tages ist es ein persönliches Thema und das muss wahrscheinlich jeder Spieler, jede Spielerin für sich selber entscheiden.
Fällt mir nur eine Nummer ein. 23.
Ja, Michael Jordan.
Keine andere Nummer fällt mir da ein.
Ja, also
Oder?
auf jeden Fall.
Ja, es ist
Ich meine, er hat ja nochmal
mega
auf die
spannendes Thema.
45, ne? Er hat ja nochmal die 45 genommen. Die
Ja.
verbinde ich natürlich auch noch ein bisschen mit ihm, aber ja, die 23 ist Michael Jordan. Und dann bin ich bei dir. Gibt es sonst eine Nummer, die mit irgendeiner Person unfassbar verbunden ist? Man könnte vielleicht noch sagen, aber da ist er natürlich nicht der Einzige, der sie hat. Stichwort Lionel Messi, aber eigentlich wollte ich auf Diego Maradona zurück, ne? So die 10.
Die
Genauso
10,
wie
ja.
die 5 Franz Beckenbauer ist wahrscheinlich, ne? Oder die 18 mit Jürgen Klinsmann. Finde ich auch ganz spannend. Wenn man mal so ein
Auch
bisschen in
interessant,
Fußball
ja,
reingeht.
stimmt.
Ja.
Ja.
Aber ja, ich glaube, weltweit gibt es bestimmt nichts, da bin ich bei dir, bestimmt nichts, was mehr mit einer Nummer verbunden ist als Michael Jordan und die 23.
Eins steht fest, die 11 ist nicht mehr die Nummer von AJ Brown bei den Philadelphia Eagles. Die hat sich jetzt Jihad Campbell gekrallt und das freut uns. Und wenn wir schon bei AJ Brown sind, dann hier gleich folgende Info für euch. Alle 32 NFL-Teams haben mittlerweile ihren Training Camp-Schedule für diesen Sommer released. Bei den Eagles sieht der Start so aus. Alle Spieler reporten am 28. Juli dann im Jefferson Health Training Complex. Tim, wie sehr tut er weh, der Abschied vom altehrwürdigen Novacare-Komplex? Du warst ja schon ein paar Mal da.
Ja, es ist natürlich definitiv eine große Umgewöhnung, die damit einhergeht. Novacare-Komplex fand ich eigentlich ganz cool, aber fand ich auch deswegen nur cool, weil ich nie einen anderen Namen so wirklich kannte bei den Eagles. Ich glaube, wir werden uns dran gewöhnen, was halt ganz cool ist, dass es wieder ein lokales Unternehmen ist. Jefferson Health ist ja eine riesen Insurance Company in Philadelphia, auch gut zu sehen auf diversen, es gibt ja auch das Hospital auf diversen Skyscrapers, Hochhäusern in Philly. Von daher ist das zumindest mal ganz cool, dass es wieder was Lokales ist. Ich glaube, wir werden uns an den Namen gewöhnen. Hertha wäre, und das ist ja immer so, natürlich eine Umbenennung des Stadions. Also Stadion-Namensrechtewechsel, das finde ich nie so wirklich toll. Aber auch das gehört natürlich zum Business.
Ja, und haben wir vielleicht auch demnächst, sprechen wir gleich noch drüber. Ich finde jedenfalls, Jefferson Health Training Complex ist ein bisschen schwieriger über die Lippen zu bekommen als Novacare. Aber das ist ja mein Problem in dem Fall. Also ab dem 28. Juli sind alle da und dann der erste Training Camp Tag entsprechend, wahrscheinlich dann am 29. Juli. Es gibt aber auch noch diese Info zum Training Camp und die ist wahrscheinlich viel spannender. Es gibt ein schnelles Wiedersehen mit AJ Brown, nicht nur im Preseason Game am 22. August. Das haben wir euch hier ja schon erzählt letzte Woche. Sondern auch gleich bei zwei Joint Practice Sessions in Foxborough am 19. und 20. August, nämlich zwei Trainingstage gemeinsam mit den Patriots. Oft sind das bei Joint Practices aber auch Tage, in denen es ganz schön zur Sache geht, ne, zwischen den Teams. Haben wir schon oft gesehen. Hier besonders, weil AJ Brown plötzlich einen silbernen Helm und ein blaues Jersey trägt. Was meinst du?
Ja, also das definitiv. Ich kann mir nicht vorstellen, da ist ja ordentlich Brisanz drin, dass beide Teams schon zu dem Zeitpunkt ahnten, was da auf sie zukommt, als sie das mit ordentlich Vorlauf ausgemacht haben. Zum einen, du hast es erwähnt, hast du natürlich diese Brisanz drin. AJ Brown spielt nun also gegen Quinion Mitchell, Cooper DeJean, Rick Woolen. Das wird super spannend. Da wird es auf jeden Fall sehr, sehr knistern. Also ich meine, jeder, der AJ Brown jetzt über die letzten Wochen und Monate verfolgt hat, wird wissen, wie hoch motiviert er sein wird und dass er es auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen wird. Und auf der anderen Seite sicherlich der ein oder andere Eagles-Spieler vielleicht auch ein bisschen genervt ist oder genervt war von seiner Attitüde auch in der letzten Saison. Also da ist ordentlich, da wird es ordentlich zur Sache gehen. Ich bin auch gespannt, ob Shepard wird. Auch das sehen wir ja immer wieder. Ich habe jetzt aktuell, Flo, ich weiß nicht, ob du das weißt, nicht auf dem Schirm, ob Hard Knocks eine der beiden Franchises covert. Ich glaube nicht, oder? Also die Eagles? Ich glaube nicht. Bin mir auch nicht ganz sicher. Nee. Das wird spannend. Also das müssen wir auf jeden Fall verfolgen. Da wird es, glaube ich, auch nicht zur Sache gehen. Plus natürlich die zweite Brisanz. Darüber hatten wir auch gesprochen in einer unserer Off-Season-Folgen. Dieses ganze Thema rund um Vrabel. Mike Vrabel, genau, Rossini, wo es ja auch mal wieder die Vorwürfe gab, dass man innerhalb dieser Affäre ja auch bewusst Themen lanciert hat über den ja nicht vorhandenen Trade-Value von AJ Brown. Also das hat ganz viele Facetten und ich sag mal, für uns als Fans könnte es ja nichts Schöneres geben, als ein normalerweise nicht so spannendes Joint Practice mal ordentlich aufzupeppen.
Ja, das wird cool. Da werden auch alle wieder oder einige Spieler natürlich auch wieder verkabelt, mic'd up sein. Das hören wir dann im Nachgang, wie es da zur Sache geht, was da für Nettigkeiten oder eben auch keine Nettigkeiten ausgetauscht werden. Die Brisanz, die du beschreibst, die sehe ich. Ich sehe aber auch die Gefahr, dass es langweilig wird sportlich, weil zum Beispiel Quinion Mitchell und AJ Brown sich halt aus den vergangenen Jahren, so viele sind es jetzt noch nicht mit Quinion Mitchell, aber eben wahrscheinlich auch sehr gut kennen. Ne? So, dann kann es sportlich vielleicht auch ein bisschen langweiliger werden, zumindest bei dem Matchup.
Naja, was heißt langweilig, ne? Ich meine, ich weiß jetzt nicht, in welcher Kombination oder Ausprägung der eine oder eben halt auch der andere da im klassischen Trainings bei den Eagles besser ausgesehen hat. Also nehmen wir mal an, irgendwie AJ Brown hat regelmäßig Quinion Mitchell da irgendwie nass gemacht oder vice versa. Kann ich mir schon vorstellen, dass da dann schon jetzt nochmal ein ganz anderer Ansporn mit dabei ist. Aber wir werden es herausfinden. Also ich bin sehr gespannt.
Wahrscheinlich hast du recht und ich glaube, die wissen ganz genau, dass da ein besonderes Auge auch draufgelegt wird von außen, von den Fans und den Medien. Insofern werden die sich da schon ins Zeug legen. Freuen wir uns also drauf auf diese Joint Practice Sessions am 19. und 20. August also. Gab es übrigens auch 2024 schon mal Joint Practice mit den Patriots. Da war dieses Scrimmage die insgesamt 12. Trainingseinheit für Jalen Hurts. Der hat bis dahin 0 Interceptions geworfen in diesen 12 Trainingseinheiten. Fand ich eine spannende Zahl. Gerne wieder dieses Jahr im Training Camp, würden wir nicht nein sagen. Und dann blicken wir kurz zurück auf die Trainingseinheiten, die die Eagles schon hinter sich haben, Tim. OTAs und Mandatory Minicamps sind ja durch. Rick Woolen sah gut aus. Tank Bigsby hat wohl einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Fand ich richtig schön, das zu lesen. Auch Cam Jurgens, was uns sehr freut, ne? Der hat ja zwischenzeitlich, ich weiß nicht, weißt du da mehr? Der hat irgendwie eine Stammzellentherapie in Kolumbien gemacht und scheint, das ist zumindest die Aussage, die ich da lese, physisch und mental auf einem sehr guten Weg zu sein.
Es wäre ihm zu wünschen, also er ist ja nicht der erste Spieler, der diese Behandlung vorgenommen hat. In den USA meines Wissens ist es nicht legal, deswegen gehen alle eher dann meistens Richtung Mittelamerika, um das durchzuführen. Ob das nicht legal ist, weiß ich nicht. Oder also es kann eigentlich nur daran liegen, weil wenn man davon ausgeht, wie fortgeschritten die Medizintechnologie in den USA ist, dann fahre ich doch nicht nach irgendwie Mittel- und Südamerika, um das irgendwie zu machen. Von daher glaube ich schon, dass es in den USA nicht geht. Viele Profis setzen darauf. Es wäre ihm sehr zu wünschen, dass ihm hilft, weil Flo und ich, wir haben ja auch letztes Jahr drüber gesprochen, wenn man ganz ehrlich ist, Flo, war seine Leistung ja in manchen Spielen wirklich bodenlos. Und von daher hoffen wir es wirklich mal mit Blick auch auf die immer wieder vorhandenen, leider Verletzungsprobleme von Landon Dickerson, dass wir da in der Interior dieses Jahr einen besseren Cam Jurgens sehen.
Ja, und insgesamt ein bisschen mehr Ruhe haben. Wünschen wir ihm auf jeden Fall sehr. Wir gucken jetzt aber ein bisschen genauer auf einen der Verlierer der letzten Wochen und sehen da unter anderem den Namen Andy Dalton, Tim. Warum spreche ich das an? Naja, also es gab ja schon mal kurz den Gedanken, auch hier im Podcast erinnere ich mich, dass Andy Dalton, der ist 38 Jahre mittlerweile im Übrigen, der Backup von Jalen Hurts sein könnte in der kommenden Saison. Der hat viele Reps als Backup bekommen zuletzt und sah zwischenzeitlich auch ganz okay aus, würde ich mal sagen, aber die größten Defizite bei ihm. Und das sind schon verheerende Defizite. Arm Strength einerseits, fehlende Accuracy andererseits. Er wirft also nicht besonders hart, ich übersetze mal, oder weit. Und auch nicht besonders präzise. Das ist, also sind nicht so gute Vorzeichen als Quarterback. Das Ganze mündete zuletzt in einigen Interceptions. So, daraus ergibt sich für mich jetzt eine ganz spannende Konstellation und mehrere Fragen, Tim. Erstens, verliert Dalton den Backup-Spot und geht der an Tanner McKee? Wenn ja, schafft Dalton dann überhaupt den Sprung ins Roster? Ist ja auch spannend, ne? Und was man da vielleicht auch vergisst, was passiert eigentlich in dieser Gesamtsituation mit Cole Payton, den die Eagles ja, wann haben die den gedraftet? 5. Runde, glaube ich, ne? 5. Runde gedraftet haben. Cutten sie den vielleicht sogar oder nehmen sie sich einen extra Roster-Spot und behalten alle 4 Quarterbacks? Wäre ja auch eine Möglichkeit. Was ist die große Idee, Tim?
Also wir sehen auf jeden Fall genau in dieser Diskussion, die ja gerade in Philadelphia geführt wird, wie ja, beständig Meldungen aus den Trainingseinheiten sind. Wir haben es vor 3 Wochen ja besprochen, einer der großen Gewinner, Andy Dalton, und du hast mich gefragt, was ich denn davon halte, dass Tanner McKee jetzt nur noch die Nummer 3 ist. Und so schnell kann sich's wandeln. Also wir sehen es, Wahnsinn, es ist alles, ja, es ist alles im Fluss. Von daher ist natürlich jetzt auch dieses Thema eine Momentaufnahme. Ich glaube, dass da ein Tanner McKee gecuttet werden könnte, was ja damals manche Medien vermeldet haben, das war natürlich völliger Quatsch. Also er hat ja auch einen gewissen Trade-Value, wie wir gesehen haben in den Spielen, wo er starten durfte. Von daher, das wird auf keinen Fall passieren, dass McKee gecuttet wird. Und Andy Dalton, ja, du hast es gesagt, er ist nicht mehr der Jüngste, er wird jetzt in der Saison 39 und das macht sich natürlich bemerkbar. Du wolltest auf jeden Fall Erfahrung reinholen, das hast du mit Andy Dalton gemacht. Ich glaube nach wie vor, ich glaube, das war, können wir mal überprüfen, auch in der damaligen Folge meine Meinung, dass McKee eigentlich schon mehr Zukunft hat als in Andy Dalton. Auf der anderen Seite, damals habe ich sicher gesagt, daran erinnere ich mich noch gut vor 2, 3 Wochen, dass man vielleicht auch einfach mal den Trade Value ausprobieren wollte und zu sagen, okay, McKee ist zu haben, Andy Dalton hat die Nase vorne, was bietet ihr mir denn? Also auch, wir werden es niemals herausfinden, ob das der Fall war, aber grundsätzlich ist, glaube ich, auch basierend auf seiner Jugend, basierend auf dem, was wir gesehen haben, Tanner McKee von seinem Skillset sicherlich der bessere Backup als Andy Dalton. Wenn wir uns jetzt mal seinen Vertrag anschauen, das habe ich für euch mal gemacht, auf SpotTrack, wenn ihr die Seite noch nicht kennt, könnt ihr euch mal anschauen. Die USA und alle Sportligen sind ja extrem transparent, was die einzelnen Verträge angeht. Ganz anders als hier in Europa in den Sportarten kannst du im Detail nachschauen, was jeder Spieler im Detail verdient. SpotTrack.com, schaut euch das gerne mal an, ist sehr interessant. Sieht man, dass Andy Dalton dieses Jahr ein Cap-Hit hat von $1.5 Millionen. Also auch sein Base-Salary ist $1.5 Millionen. Und vor allen Dingen ist hier ganz schön über so eine rote Schere gekennzeichnet, dass wenn man Andy Dalton cutten würde, trotzdem auf dem Cap-Hit von $1.5 Millionen hängen bleibt. Und das ist natürlich nicht toll, wenn ich $1.5 Millionen auf Deutsch gesagt verschwende. Von daher ist meine Hypothese, dass wir auf keinen Fall 4 Quarterbacks im Roster sehen werden. Das wäre schon auch da wieder Stichwort Verschwendung. Würde ich nicht sehen, dass du einen Roster-Spot dafür opferst. Ich glaube eher, dass du auch Andy Dalton, also ich meine, das ist wirklich nur eine Hypothese, nicht cutten wirst, um nicht die $1.5 Millionen zu fressen. Ich glaube, du könntest Andy Dalton auf den Practice-Squad, wenn es nicht reichen sollte für die Nummer 3, Practice-Squad packen. Davon wird er dir safe nicht runtergenommen von jener anderen, weil $1.5 Millionen, also sei jemand, das sehr verzweifelt, denke ich, dass vielleicht eher so der Practice-Squad seiner Heimat sein wird, sofern es denn nicht reichen sollte für den Nummer 3 Roster-Spot im Quarterback-Room.
Das heißt, McKee hinter Hurts und dann Cole Payton, der nicht nur ein großes Experiment ist, sondern mit dem man auch plant. Das ist dein Take?
Ja, ich meine, zu Payton kann ich nicht wirklich was sagen. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Wir können davon ausgehen, dass die Eagles so schön, also Jan Weinreich sagt das ja auch immer ganz gerne, einen Dartpfeil werfen. Du versuchst eigentlich schon als Franchise dir in jedem Draft mal einen Quarterback, der dir gefällt, in einer späteren Runde einfach mal zu nehmen und einfach mal auszuprobieren. Vielleicht auch als Gadget-Spieler für gewisse Special Plays. Ich glaube, es ist seriös noch nicht wirklich einschätzbar, wie gut der junge Mann eigentlich ist und ob es reicht, Andy Dalton zu verdrängen. Ich meine, wenn er es schaffen würde, wäre ja auch schön, dann hast du wirklich eine 5. Runde nochmal vielleicht so einen kleinen Diamanten entdeckt. Aber ich glaube, seine persönliche Leistung oder auch seine Chancen, sein Leistungsvermögen für die Saison einzuschätzen, da tue ich mir noch schwer. Hast du dir schon eine Meinung bilden können?
Überhaupt nicht. Ich werde natürlich mit dir zusammen die Augen offen halten und wir werden gucken, wie die Entwicklung ist, weil es bringt ja auch jetzt relativ wenig, ein way too early 53 Roster eine Prediction zu machen. Also wäre lustig, können wir mal machen bei Gelegenheit vielleicht. Aber ich glaube, das ist noch zu wenig aussagekräftig. Und wie du sagst, wenn man in die Tiefe geht und sieht, wie Andy Dalton zu den Eagles gekommen ist, unter welchen finanziellen Rahmenbedingungen, dann ist es schwer vorstellbar, dass er gecuttet wird, also irgendwie wird er erhalten bleiben. Nicht zuletzt, weil er eben ja auch das mitbringt, was er mitbringt, nämlich eine wahnsinnig große Erfahrung und ich glaube auch eine gute Energie für einen Locker-Room. Wir wissen alle, dass er in allen Franchises, in denen er war, immer als sehr angenehmer Teammate auch empfunden wurde und als Ratgeber. Und das machen die Veterans ja, oder diese Rolle nehmen die Veterans ja sehr, sehr oft ein. So, machen wir da den Haken hinter. Wir gucken, ob das. Wie heißt er nochmal? Red Rifle, dann den
Ja.
Roster-Spot schafft irgendwann. Wir werden sehen, ob Defensive Tackle Jalen Carter Teil des Philadelphia Eagles-Rosters sein wird in der kommenden Saison. Ja, man weiß es nicht so genau. Das Orakel vom Main wird es uns hoffentlich gleich erzählen. Jalen Carter wartet auf eine Vertragsverlängerung, die wäre ja fällig. Folgendes Trade-Szenario habe ich gefunden und dann darfst du, liebes Orakel vom Main. Die San Francisco 49ers bekommen Jalen Carter. Dafür erhalten die Eagles einen 2027er First-Round-Pick und einen Drittrunden-Pick nächstes Jahr sowie noch einen First-Round-Pick und zwar im Jahr 2028. Was machen wir mit so einer Info und der Vertragssituation von Jalen Carter?
Ja, also ich glaube, das sind auf jeden Fall Mutmaßungen. Howie Roseman wird da seine eigenen Pläne haben. Es gibt da so zwei Lager gerade in Philadelphia. Du hast zum einen, und wir wissen alle, die sind, diejenigen von euch, die das ein bisschen verfolgen, die sind ultrakritisch und werden auch immer so ein bisschen als toxisch wahrgenommen. Die Fraktionen rund um Sports Radio 94 WIP, die da immer, ich meine, klar, die brauchen halt jeden Tag irgendwelche Buzzwords, irgendwelches Clickbait, um halt irgendwie auch ihre Relevanz aufrechtzuerhalten. Und Joe Giglio, das ist einer der Moderatoren, Kommentatoren von dem Sports Radio in Philly, hat gesagt, also wenn er Howie wäre, würde er auf jeden Fall jetzt Jalen Carter traden, 36 Millionen Dollar zum Beispiel, wäre es auf keinen Fall wert, also weg damit, er hat Trade Value, ich will das irgendwann lieber in Wert setzen. Dann gibt es die andere Fraktion, die sagt, naja, Moment mal, Jalen Carter hat zwar jetzt in den Minicamps nicht mittrainiert, was ja die meisten Starspieler nicht tun, er war aber trotzdem anwesend, er hat also sich auch in der Community engagiert, als dann dieser Spielplatz gebaut wurde, das machen die Eagles ja jedes Jahr, irgendwo in so underprivileged Communities rund um Philadelphia. Also ein Holdout ist das auf keinen Fall. Er macht keine Szene. Man hört nichts aus seinem Camp, also aus den Leuten, aus diesem Kreis, der ihn umgibt. Und von daher sieht das auf der anderen Seite, sagen viele, überhaupt nicht so aus, als gibt es da irgendwelche Diskussionen. Nichtsdestotrotz fällt natürlich schon eins auf. Und zwar sind natürlich die Eagles dafür bekannt, das wisst ihr, ihre Schlüsselspieler frühzeitig mit Vertragsverlängerungen auszustatten, bevor der Marktwert weiter steigt. Wir sehen es, und da kommen wir gleich nochmal drauf, es werden ja immer wieder neue Rekorde gesetzt. Der Markt resettet sich nach oben, also die Preise werden immer teurer. Und die Eagles haben das eigentlich in der Vergangenheit immer ganz clever gemacht, in Person von Howie Roseman, der beispielsweise vor der vierten Saison, also auch Jalen Carter war ja ein First-Round-Pick, der könnte ja sogar im fünften Jahr nochmal den Franchise-Tag erhalten. Die Fifth-Year-Option könnte da gezogen werden. Und vorher, also im vierten Jahr und vor dem vierten Jahr, wurde Jalen Hurts verlängert. Devonta Smith hat man verlängert. Damals auch AJ Brown, Landon Dickerson. Allerdings wissen wir alle, Jalen Hurts ist mittlerweile nicht mehr ein Top-5 bezahlter Quarterback. Ein Devonta Smith ist mittlerweile die Paar und 20, was die ganzen Wide Receiver da draußen angeht. Also es kann schon Sinn machen, und das hat Howie Roseman auch in der Vergangenheit gezeigt, eben frühzeitig, auch wenn es ein sehr hoher Preis ist, diesen zu bezahlen. Es gab aber auch Ausnahmen, und die wollen wir natürlich euch auch nicht vorenthalten, wo Howie das nicht getan hat, und die Spieler sind trotzdem noch bei den Eagles. Jordan Mailata beispielsweise, Jordan Davis, Josh Sweat. Allerdings muss man natürlich dazu sagen, dass nach der Durchbruchssaison, die Jordan Davis hatte, das vielleicht bei ihm nicht so ganz smart war, weil da hat man definitiv ein paar Millionen Euro mehr gezahlt, als man ihm vor der Saison hätte zahlen müssen. Und jetzt stellt sich natürlich, Flo, die Frage, warum zögern die Eagles? Also ich habe ein paar Hypothesen, aber mich interessiert deine Meinung. Was glaubst du, warum hat Howie das noch nicht getan?
Schieß mal deine Hypothesen raus, ich sag dazu dann immer was.
Sehr gerne. Also ich meine, wenn man sich das Ganze mal anschaut, muss man einfach konstatieren, seine Produktion ist, und Produktion im Sinne von Statistiken, sind seit der Rookie-Saison etwas rückläufig. Er hat so jetzt Schulterprobleme gehabt, ne? Das gehört auch dazu. Dann hast du natürlich, wir wissen es alle, die Kontroverse um das Anspucken von Dak Prescott. Und dann, das habt ihr vielleicht nicht so auf dem Schirm, also die drei Punkte, ich glaube, die sind unstrittig, die muss man einfach mal festhalten. Und dann, was dazu kommt, ist, er hat einen Agenten, der nicht so ganz unbekannt ist. Und selber wenn ihr euch nicht im Agenten-Game so auskennt in der NFL, habt ihr bestimmt diesen Namen schon mal gehört, nämlich Drew Rosenhaus. Das ist also der eine, der die ganz großen Verträge aushandelt. Und das ist sicherlich dementsprechend hier schon mal ein Zeichen, dass Jalen Carter natürlich auch auf einen wirklich Record-Setting-Vertrag erhofft oder sich das erhofft.
Also, damit liegen ja schon mal ein paar total spannende Dinge auf dem Tisch. Und das letzte Thema, Stichwort Agent, haben wir ja hier auch schon besprochen. Natürlich sind die auch immer darauf ausgelegt, besonders große Deals auch für sich selbst und für ihre Wertschätzung am Markt dann herauszuhandeln, ist ja klar. Und alle Agenten, Agentinnen dieser Welt und ihre Spieler, Künstlerinnen, Künstler, whatever, die wären ja schön blöd, wenn sie sagen würden, nee, wir geben uns zufrieden mit, weiß ich nicht, weniger Geld, schlechten Vertragssituationen und so weiter. Also, dass die was machen wollen und Jalen Carters Agent im Speziellen, ist ja wohl mal klar. So, du hast die Fragezeichen angesprochen, die Jalen Carter betrifft. Ich stelle da mal eine Sache dagegen. Du hast hier in keiner Situation mal seine Präsenz auf dem Feld erwähnt. Und ich finde, das ist ein Riesenasset, was Jalen Carter hat. Und jede Franchise in dieser Liga sollte sehr daran interessiert sein, einen solchen Spieler, ob der jetzt sportlich rückläufig in seiner Performance ist oder leicht rückläufig, ob es Probleme gibt mit der Gesundheit und so, alles mal dahingestellt, sollte daran interessiert sein, einen solchen Spieler in ihrem Roster und auf dem Feld stehen zu haben. Ich gehöre zu den Menschen, und dann ist das für mich eigentlich auch, also für mich ist das so klar, ich gehöre zu den Menschen, die sagen, du brauchst Jalen Carter in diesem Team. Ich will den einfach haben. Ich will nicht, dass der weg ist. So, weil er die Präsenz hat, die er hat. Und dass der Character Personality Issues hat, das wussten alle in diesem Team, im Front Office, in dieser Organisation von Anfang an. Und ich finde, sie haben es einigermaßen hinbekommen. Die Prescott-Geschichte hat mich auch maßlos geärgert. Du weißt es. Das war nicht so smart. Aber also in Gänze hat er sich ja einigermaßen benommen bisher. Toi, toi.
Ja, also ich bin auch deiner Meinung, die Eagles sollten ihn behalten. Jetzt ist natürlich die Frage, für welchen Preis können sie ihn behalten? Warum ist die ganze Diskussion jetzt gerade auch in der letzten Woche so hochgekocht? Weil es eben einen Mega-Deal gab. Und zwar hat der Tennessee Titans Defensive Tackle Jeffrey Simmons eine Vertragsverlängerung erhalten, die auch den Markt resettet hat, wie man so schön sagt. Er hat nämlich erhalten einen 3-Jahres-Vertrag über 105 Millionen Dollar. Das ist schon eine ganze Menge. Also über 30 Millionen Dollar im Jahr, wovon 100 Millionen Dollar garantiert sind. Also das gab es so noch nie. Und jetzt ist natürlich die Frage, wird also nun Jalen Carter eben versuchen oder sein Agent Drew Rosenhaus diesen Vertrag zu übertreffen? Um sich dieser Frage mal anzunähern, beziehungsweise der Antwort auf die Frage, habe ich mal so einen kleinen Vergleich angestellt zwischen den letzten 3 Jahren von Jalen Carter und den letzten 3 Jahren von Jeffrey Simmons. Also Jalen Carter hatte 49 Spiele, Jeffrey Simmons 43, also da hat Jalen Carter ein bisschen mehr gemacht. Aber das ist nicht kriegsentscheidend. Wenn wir uns mal die Statistiken anschauen, hat, und ihr müsst im Hinterkopf haben, ein bisschen mehr hat er sogar auch gespielt, Jalen Carter. 122 Tackles auf der Seite von Jalen Carter, 187 Tackles von Jeffrey Simmons, also da etwas mehr bei Jeffrey Simmons. 28 Tackles for Loss auf der Seite von Jalen Carter, 38 Tackles for Loss auf der Seite von Jeffrey Simmons, also hier deutlicher Gewinn von Simmons. Dann 16,56 bei Jalen Carter, 21,56 bei Jeffrey Simmons, also auch da wieder klar besser. 5 Forced Fumbles auf der Seite von Jalen Carter, 6 Forced Fumbles auf der Seite von Jeffrey Simmons. Und jetzt kommt natürlich ein Punkt ins Spiel, wo man die absurde Athletik von Jalen Carter sieht und natürlich dementsprechend auch hofft, dass die Statistiken natürlich auch massiv besser werden können. Abgewehrte Pässe, Flo. Wir erinnern uns alle an diesen überragenden Field Goal Block. Abgewehrte Pässe, und jetzt fange ich mal andersrum an, von Jeffrey Simmons, übrigens auch ein bockstarker Wert, 8 von Jeffrey Simmons. Jalen Carter, Flo, was meinst du? Wie viel abgewehrte Pässe hatte Jalen Carter? Und wenn ich schon so grinse, kannst du dir vorstellen, dass es mehr waren als 8.
Ja, ey, doppelt so viele?
Flo trifft den Nagel auf den Kopf, 16 abgewehrte Pässe.
Krass.
Das ist natürlich schon krass. Also in jedem dritten Spiel, wenn ihr das mal runterbrecht, sogar etwas weniger, als in jedem 2,x-ten Spiel hat Jalen Carter einen abgeblockten Pass. Und das ist natürlich schon krass, sieht man auch seine absurde Athletik, wie gesagt. Aber
ja, und das meine ich auch mit Präsenz auf dem Feld, weißt du, das spielt da auch nochmal mit rein. Wenn du auf der Gegenseite stehst und weißt, da ist so einer, der hat 16 deflected abgewehrte Pässe, dann musst du dein System umstellen, du musst adaptieren. Und ich finde das total, also das ist einfach essentiell wichtig, einen solchen Spieler in deinen Reihen zu haben. Deswegen, also ich kämpfe gerade so innerlich für Jalen Carter.
Was absolut verständlich ist, was wir alle im Hinterkopf behalten müssen, und da werden wir vor allen Dingen, denke ich, nach der nächsten Saison nochmal ein bisschen Detail drauf eingehen. Die Eagles laufen in eine Cap-Herausforderung, ich würde es noch nicht Problem nennen, aber in eine Cap-Herausforderung hinein, was das ganze Thema Dead Cap angeht. Ihr wisst es alle, Howie jongliert ja ganz gerne mit den Gehältern und verschiebt die dann auch weiter nach hinten. Das Thema ist natürlich, irgendwann kommt dann halt die Rechnung, die du zahlen musst. Wir haben alle gesehen, was dann auch bei den Saints passiert ist, die dann ja wirklich auch ein großes Problem hatten. Wir hoffen, das lässt sich vermeiden, indem du halt gut draftest und dementsprechend dann auch junge Spieler, die günstig sind, nachholst. Aber da laufen die Eagles rein und das kann natürlich der Grund sein, warum bisher, weil Howie ist ja nicht blöd. Es wird ja einen Grund geben, warum er den Vertrag noch nicht verlängert hat. Und natürlich ist das Gehaltsthema ein Problem, was die Eagles in der Zukunft haben werden. Meine persönliche Meinung ist ebenso als Fan erstmal primär, weil die Financial Details, die können wir aktuell nicht reingucken oder nicht in Howies Roster Projections. Und vor dem Hintergrund, meine Meinung ist, man sollte versuchen, ihn zu halten. Meine zweite Meinung, Flo, ist aber, gerade jetzt auch mit Blick auf Jeffrey Simmons, die Eagles sollten versuchen, es hinzubekommen. Klar, der Agent hat natürlich andere Pläne, dass das kein Record-Setting-Deal wird, weil ja, er ist noch nicht der beste Defensive Tackle der NFL, meine Meinung.
Ja, und gerade wenn seine Performance auch nachgelassen hat, dann gibt es ja auch wenig Argument dafür, ihn dann eben so zu bezahlen. Also insofern würde ich schon legitim finden, eben nicht so viel Geld für ihn in die Hand zu nehmen. Ne? Also Hauptsache er bleibt, ist so mein, es steht bei mir über allem und ich hoffe, dass das auch so eintritt. Könnte also nochmal unruhig werden in Philadelphia, speziell in Sachen Jalen Carter. Ganz generell, aber übrigens auch, wenn es ums Wetter geht und ihr jetzt so, ey, wollt ihr ernsthaft übers Wetter reden? Ja, wollen wir. Und zwar aus einem ganz speziellen Grund. Es braut sich hin und wieder was zusammen über dem Dach vom Lincoln Financial Field. Wer gestern die WM-Partie zwischen Frankreich und Irak schauen wollte, der musste sehr geduldig sein. Ne? Gewitter in Philly. Über 2 Stunden, glaube ich, Unterbrechung, Tim. Und das war nicht das erste Mal. Du hast das ja auch schon erlebt bei den Eagles im Stadion, letztes Jahr gegen die Cowboys nämlich. Deshalb, und das ist immer wieder Diskussion in Philadelphia, muss aus dem Lincoln Financial Field der Lincoln Financial Dome werden? Sag du, du warst ja schon ein paar Mal da.
Ja, das ist ein hochemotionales Thema. Ich glaube, es gibt wenige Themen, die so emotional diskutiert werden in Philadelphia wie das von dir benannte, ob es jetzt einen Dome geben soll oder auch nicht. Du hast es erwähnt, du hast eine Situation generell auch in der East Coast, wir sehen es auch in Miami immer wieder, dass du halt sehr viele Unwetter hast. Warme Luft trifft auf kalte Luft, dementsprechend blitzt es sehr, sehr stark. Gewitter kommen auch relativ spontan und es gibt eine Regel im US-Sport, dass wenn es blitzt in einem Umkreis von x Meilen, sofort der Sport eingestellt werden muss aus Sicherheitsgründen, was auch absolut Sinn macht. Wäre ein bisschen gefährlich sonst. Ja, und letztes Jahr der Season Opener gegen die Cowboys, der wurde auch 1,5 Stunden unterbrochen. Das hat dem Spiel, ich habe es letztes Mal erzählt, ihr habt es vielleicht noch in Erinnerung, komplett den Stecker gezogen. Es war ein unglaublich emotionales, unglaublich intensives Spiel, dann wurde das Spiel 1,5 Stunden wegen dieses Gewitters unterbrochen. Die Leute wurden klatschnass, aber daran hat es nicht gelegen, weil die Spieler konnten ja reingehen und sich irgendwie ausruhen. Nichtsdestotrotz waren die nicht mehr im Fluss drin, die waren ein bisschen kalt. Das Spiel, da sind keine Punkte mehr gefallen. Das war komplett anders wie dieses unfassbar gute Spiel, was da vorher stattgefunden hat. Man konnte es nicht vergleichen und dementsprechend rein sportlich gibt es da sicherlich Gründe dafür zu sagen, naja, das wollen wir eigentlich nicht haben. Wir wollen hier hochklassigen Sport sehen, der eben unabhängig vom Wetter stattfinden kann. Bevor wir jetzt zu Flo's und meiner Meinung kommen, vielleicht für euch da draußen nochmal ein bisschen Facts and Figures, wisst ihr ja, das streuen wir ganz gerne mal rein, um euch auch ein bisschen Hintergrundinformationen zu geben. Dieses Thema mit dem Dome wird eigentlich in Philadelphia schon intensiv seit 2024, seit 2 Jahren diskutiert. Es gibt keine Beschlusslage, einen Dome zu bauen. Allerdings, was wir wissen ist, dass Jeffrey Lurie, der Owner der Eagles, dieses Thema zumindest mal ernsthaft prüft. Denn der aktuelle Mietvertrag der Philadelphia Eagles für das Lincoln Financial Field läuft im Jahr 2032 aus. Das heißt, also 6 Jahre sind die Eagles nur noch verpflichtet, in diesem Stadion zu spielen. Das heißt also ganz konkret, in den nächsten 1-2 Jahren muss also eine Entscheidung fallen. Wie geht's weiter? Spielt man im Stadion, wie es ist, einfach weiter? Wird es umfassend modernisiert? Wird es abgerissen und neu gebaut? Oder, das haben wir ja auch mittlerweile öfters gesehen, Stichwort Chicago, Stichwort in Buffalo neben dem Stadion, in Tennessee neben dem Stadion, wird ein neues Stadion im Umkreis gebaut. Das kann ja auch sein. Das alte bleibt erstmal stehen und dann wird das neue gebaut. Das alles kommt auf die Philadelphia Eagles zu, diese Entscheidung. Und Jeffrey Lurie sagte in einem Interview 2025, dass er hin und her gerissen ist. Also er persönlich hat sich noch nicht entschieden, in welche Richtung es gehen soll. Denn natürlich lieben die Fans der Philadelphia Eagles Football im Freien bei Schnee und Kälte. Wir alle, Flo, wir erinnern uns an dieses Saquon Barkley, dieses legendäre Schneespiel gegen die Rams in den Playoffs vor dem legendären Super Bowl Run. Das war überragend. Das lieben natürlich die Fans. Auf der anderen Seite sagen andere Fans, naja, wir wollen aber in Philadelphia schon auch mal auf Basis unserer Historie, jetzt auch natürlich 250 Jahre USA in Philadelphia die Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet. Wir wollen auch mal solche Riesenevents haben wie den Super Bowl. Den kriegst du aber halt nur entweder, wenn du halt im Warmen spielst wie San Francisco oder wenn du eben halt auch ein Dach hast. So, wir wollen Events haben wie das NCAA Final Four Turnier. Wir wollen auch im Winter große Konzerte sehen oder internationale Sportveranstaltungen. Das heißt, da gibt es eine sehr große Fraktion, die das eben will. Und gerade dieses Thema natürlich mit der Ausrichtung des Super Bowls, das wird 100% im Hinterkopf von Jeffrey Lurie sein, so einen Super Bowl nach Philadelphia zu bringen. Von daher, es gibt aktuell keine konkreten Pläne. Allerdings wurden auch schon Fan-Umfragen geschaltet, wo die Dauerkarteninhaber ihre Meinung dazu abgeben konnten. Und de facto, Flo, und da möchte ich jetzt ganz gerne deine Meinung mal zu hören, gibt es 3 realistische Varianten. Variante 1. Du hast in diesem Stadion oder im anderen Stadion weiterhin das Setting eines komplett offenen Stadions. Variante 2 ist, du gehst auf ein Stadion mit einem sogenannten Retractable Roof. Das heißt, es ist also ein versenkbares Dach. Das sehen wir bei den Cowboys, Texans oder auch bei den Atlanta Falcons. Das heißt, du kannst das Stadion öffnen. Oder du gehst halt wirklich auf den klassischen Dome, wie zum Beispiel wir in New Orleans gesehen haben, der halt für immer geschlossen ist. Das sind die 3 Varianten, Flo. Was ist dein präferiertes Szenario?
Ich habe keins. Ich sag dir auch warum. Ich habe ja jetzt ein paar Stadien erlebt und ich finde, alles hat seinen Charme. Also ich blende jetzt bewusst wirtschaftliche Aspekte, Super Bowl, Ausrichtung, große Events und sowas, blende ich erstmal aus. Ich finde persönlich, ein Dome. Wir waren in New Orleans beim Super Bowl zusammen, Tim. Wir standen da drin und ich finde den Dome, auch wenn er von außen, viele haben gesagt, oh, gibt mir nichts und so. Ich fand das wahnsinnig beeindruckend, da drin zu stehen. Es war wahnsinnig beeindruckend. Ich finde, dieses Ding hat Seele. Da drin zu stehen war Wahnsinn. Allegiant Stadium in Las Vegas war von außen ein absolutes Raumschiff. Das, also sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Das war so mega beeindruckend und überwältigend, konnte ich nicht fassen. So, dann stehst du aber im Dezember im Lambeau Field bei minus 20 Grad und denkst, Alter, was ist das denn jetzt? Offenes Stadion. Dann sitzt du in San Francisco beim Super Bowl und diese tiefe Sonne scheint da rein und du denkst, wow, ist das cool. Und der Überflug bei der Hymne, wie schön das aussah und was mir das gegeben hat in dem Moment. Ich bin, wenn ich mich festlegen müsste, bin ich Fan von einem offenen Stadion, hätte aber überhaupt keinen Bock auf das, was du beschreibst, nämlich ein Spiel, was unterbrochen werden muss, was komplett den Drive aus dem Spiel nimmt, wo ich am Ende genervt da sitze, friere, klatschnass bin und so. Das sind all die Dinge, die dagegen stehen, mal abseits von den wirtschaftlichen Aspekten und so. Ich könnte das gar nicht so genau sagen. Alles hat was. Domes vielleicht für mich mehr von außen als das, was du dann drinnen erlebst. Offenes Stadion für mich eher von innen als das, was du von außen siehst. Vielleicht so.
Ja, spannend. Überlegt euch schon mal eure Antwort, denn die Frage werden wir in den kommenden Tagen über Instagram stellen. Was wollt ihr haben von diesen 3 Optionen? Meine Präferenz, Flo hat, glaube ich, alle Argumente auf den Tisch gepackt, wäre tatsächlich wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, und ich bin auch hin und her gerissen, wenn ich jetzt aber sofort eine Entscheidung treffen müsste, ich glaube, ich würde auf die Variante gehen mit dem Retractable Roof. Das heißt also, die Option zu haben, in Notfällen, Schrägstrich Gewittern, das Stadion schließen zu können, wenn du es denn möchtest und es Schnee und windet, das Stadion halt aufzulassen, aber die Option zu haben. Natürlich geht dann dieser Charme verloren, den das Financial Field aktuell hat, das Lincoln Financial Field, eben dieses komplett offene Stadion. Du hast schon das Gefühl, du bist draußen, du siehst die Skyline. Flo, du hast es auch gesagt, du siehst schon von weitem kommen den Flyover, wenn er denn stattfindet. Das ist schon extrem cool natürlich auch. Football ist ein Outdoor-Sport, das ist ganz klar so. Ich glaube, diese Variante mit dem Retractable Roof, da wird die Tendenz hingehen. Das Wetter, jetzt reden wir nochmal drüber, wird nicht beständiger werden. Du wirst mehr Wetterkapriolen kriegen in der Zukunft und wahrscheinlich stellst du dich schon zukunftssicherer auf mit dieser Variante mit dem versenkbaren Dach.
Finde ich, ist eine gute Lösung. Die Wahrheit liegt in der Mitte, vielleicht also mit so einem Retractable heißt das, Roof.
Ja,
Nehmen wir. Finde ich ganz gut. Noch kurz zur WM. Ich habe eine coole Aufstellung gefunden bei Crossing Broad. Ich hoffe, du hast es nicht gelesen. Eine WM-11 nur aus Profisportlern aus Philadelphia. Was schätzt du? Welche Eagles-Spieler sind dabei und auf welcher Position?
Nur aktive oder schon auch retired?
Nur aktive.
Also ich würde auf jeden Fall Devonta Smith als Außenstürmer nehmen.
Finde ich gut.
Ist er dabei?
Er ist dabei, aber nicht vorne.
Ja, okay, interessant. Dann vielleicht irgendwie Außenverteidiger. Ansonsten würde ich, glaube ich, als Torwart Jordan Mailata nehmen. Ich finde, der ist agil und ist sehr groß. Ja, agil und groß. Würde ich nehmen.
Ja, aber wenn der runter muss, flacher Ball?
Ja gut, ich meine, der hat so lange Beine und Pranken, der holt die Dinger schon. Auf der anderen Seite, ich kann mir schon denken, dass den jemand irgendwie auf Innenverteidiger oder so gestellt hat, aber dazu ist er, glaube ich, nicht agil genug. Also ich würde den erstmal ins Tor packen. So, wen haben wir denn da noch? Dann kannst du von mir aus Lane Johnson in die Innenverteidigung stellen. Der ist zwar jetzt auch nicht agiler, aber dann haben wir halt irgendwie einen großen Jungen da. Jalen Hurts würde ich, glaube ich, als Spielmacher setzen. Das kann er ja offensichtlich ganz gut Bälle verteilen. Und wen haben wir denn noch? Ja gut, ganz klar natürlich, für Ecken und Freistöße würde ich natürlich Jake Elliott ganz klar bringen. Der hat natürlich das Talent fürs Schießen.
Das finde ich
und,
gut.
Und ja, jetzt überlege ich nur ganz kurz. Natürlich brauchen wir eine Position für Saquon Barkley. Es muss natürlich so ein Läufer sein. Das heißt, den würde ich auf ins rechte Mittelfeld
Sechser oder
linke
vielleicht.
Mittelfeld stellen. Ja, oder Sechser, das stimmt. Wobei, da ist er mir vielleicht nicht genug Terrier. Ich will erst seine Schnelligkeit haben. Sechser, wen ich auf der Sechs sehen will, ist natürlich Cooper DeJean. Weil der hat den Biss, haben wir gesehen, im Open Field. Ist
sehr gut, ja.
Ja, ich würde sagen, das wären so spontan meine Shots.
Mochte ich sehr. Du hast einen Volltreffer, Fünfer Mittelfeld hier in dieser Aufstellung, Jalen Hurts als Spielmacher. Ich sag mal, wer dabei ist. Ich kenne auch ein paar nicht, du kennst sie wahrscheinlich. Also die spielen hier mit einer 3-5-1, wenn ich es richtig gesehen habe, im Tor Dan Vlada von den Flyers.
Ja, ja, also ich meine, der ist Torwart im Eishockey, bietet sich auf jeden Fall an.
Okay, der fischt da was raus, vielleicht ein bisschen besser als Jordan Mailata. So, safe. Dann hinten mit einer Dreierkette. In der Mitte Joel Embiid von den 76ers.
Boah, der ist aber halt auch immer verletzt, ne?
Ja, genau, ja. Rechts Jamie Drysdale von den Flyers und links Quinion Mitchell in der Dreierkette.
Ah, okay, das ist interessant. Ich meine natürlich, Drysdale dahinzustellen, das ist ein sehr kerniger Verteidiger, das macht 100% Sinn aus der NHL. Quinion Mitchell ist... Ja, ob der jetzt so gut im Tackle... Ja, vielleicht. Also why not? Ja, interessant.
Vielleicht. So, jetzt das Mittelfeld. Mitte Jalen Hurts, rechts Owen Tippett von den Flyers, links Devontae Smith. Davor offensiv, links Zach Bourne und rechts Cooper DeJean. Mochte ich sehr gerne.
Aber krass, also die hätte ich eher auf der 6 und 8 gesehen, Bourne und DeJean. Warum die jetzt Offensivspieler plötzlich werden, spannend.
Ja, irgendwie so. So, und dann noch vorne haben sie zwei Baseballer reingestellt. Bryce Harper und Kyle Schwarber.
Ja, ich weiß nicht, wer von euch, ich hoffe, viele, wenn nicht, dann googelt ihn mal, Kyle Schwarber kennt, der regelmäßig seine Schwarbombs, so werden sie genannt, Home Runs schlägt. Aktuell tatsächlich der Spieler in der MLB mit den meisten Home Runs, also einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Mein Lieblingsspieler bei den Phillies ist tatsächlich Bryce Harper, absoluter Superstar. Und die Analogie zu Kyle Schwarber ist, der ist so ein bisschen wie kleines, dickes Ailton. Der ist komplett untersetzt, der sieht nicht aus wie ein Sportler, hat einen unglaublichen Wumms im Arm. Das heißt, den würde man wahrscheinlich so als Neuner mit dem Rücken zum Tor einfach anspielen, da kommt keiner dran und dann Bryce Harper schwirrt dann um ihn herum. Kann ich mir sehr schön vorstellen.
So, pass auf. Und damit machen wir zu für heute. Jetzt kommt die Hausaufgabe, von der ich gesprochen habe. Ich finde das nämlich, also wir haben heute viele Diskussionsthemen, finde ich. Ihr könnt uns natürlich gerne auch mal aufschreiben, wie ihr aufgestellt hättet. Also diese Philadelphia 11, die WM 11. Ich finde es aber andersrum fast noch geiler, habe ich überlegt. Schreibt uns doch mal, welche Fußballer würdet ihr auf welcher Position bei den Philadelphia Eagles sehen? Das finde ich ziemlich geil. Wir müssen nur, Tim, uns einig werden, aktiv oder auch ehemalige oder nur Nationalspieler. Das also Spielregeln einmal.
Ja, ich würde sagen, analog dieser Geschichte eben gerade aktive Spieler. Ich glaube, das macht es noch ein bisschen schwieriger. Und die Frage, Flo, ist, wollen wir das jetzt machen mit deutschen Nationalspielern oder deutschen Fußballspielern oder wollen wir es international machen?
Boah, ich glaube deutsche Spieler.
Okay,
ja. Ich finde das witzig.
Ja, ich find das witzig. Cool.
Lass es mal machen.
Das machen wir. Und ihr könnt ja mal, wenn ihr euch Mühe gebt, Mühe wird immer belohnt im Brotherly Talk, da gibt es so ganz coole Tools. Wenn nicht, dann bastelt es euch vielleicht einfach irgendwie über Screenshots zusammen. Könnt ihr die Leute ja dann auch so rein shoppen in so Aufstellungen, Aufstellungsgrafiken. Die schönsten Grafiken, wenn es denn welche gibt, posten wir natürlich gerne in unsere Stories mit eurem Namen logischerweise. Also da könnt ihr euch unsterblich machen.
Ihr dürft bitte auch Coaching-Staff dürfen Tim und ich mit rein, wenn ihr wollt. dann aber welche Position bitte? Würde ich auch gern wissen.
Ja, und nicht spielend, sondern wirklich nur Coaching-Staff.
Absolut. Ja. Absolut. Okay. Ja, komm, dann machen wir zu. Wir sind gespannt auf eure Aufstellung. Das war lustig diese Woche, hat Spaß gemacht. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Danke fürs Reinhören heute. Genießt den Rest der Woche und go Birds.
Go Birds.